Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 613. Heute mit der Preview zu WWE Backlash France. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, ich bin wieder genesen nach etlichen Tagen Fastens. Der Shaggy ist auch wieder fit. Also wir haben uns erholt nach dem Ausfall der letzten Woche. Und Kai, das muss man sagen, wir haben auch ein vollgepacktes Programm hier vor der Brust. Nicht nur die Preview, da kommt ja noch einiges mehr.
Ja, genau. Also wir haben natürlich den Draft und haben uns auch gefragt, wie bringen wir den unter? Wir haben ja auch schon Jahre gehabt, da haben wir einen Roster-Check gemacht und geguckt, wer ist jetzt wo gelandet. Das haben wir jetzt in diesem Jahr auf Patreon und auf Steady geschoben. Nicht, weil wir gesagt haben, oh, wir wollen ganz viel Geld haben für von euch, sondern weil wir gesagt haben, wir haben jetzt die Preview, dann haben wir am Wochenende noch die Review. Wir wissen gar nicht, wohin wir das packen müssen. Und fast am wichtigsten, würde ich sagen, haben wir nämlich am Samstag, weil es ist ja Backlash France, also zur besten Sendezeit, noch den Livestream, wo wir das Event mit euch zusammen im Watchalong schauen.
Genau, Samstag, 4. Mai, alles neue macht der Mai, um 18.30 Uhr sind wir hier am Start. Eventuell übernimmt der Kai erstmal die erste halbe Stunde, weil ich nur unterwegs bin. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Lage auf den Autobahnen ist. Aber wir sind auf jeden Fall am Start und schauen das mit euch. Der Stream bleibt auch bei YouTube, könnt ihr euch jederzeit natürlich auch danach anschauen. Wird dann nur ein bisschen schwieriger werden, da wieder einzusteigen. Wir müssen auch da auf jeden Fall auch so Timestamps setzen quasi, dass ihr da mitschauen könnt. Ja, aber ansonsten, Kai, wie ist dein Gefühl vor Backlash? Ist es bei dir das WrestleMania-Loch oder bist du gehypt von dem Draft?
Also ich sag mal, der Draft ist natürlich, ist eine Sache für sich, ne, weil man freut sich immer drauf, aber mittlerweile weiß man auch, ja, es ist jetzt nicht mehr die Draft-Lotterie, ne, ich glaube, diese Beschwerde gibt's schon, seitdem es Headlock gibt. Und dann sagt man, ja, ich habe das und das erwartet. Ich bin ganz ehrlich, mittlerweile habe ich auch keine Erwartungen mehr an den Draft. Und das klingt jetzt nicht wie jemand, der alt und verbittert ist, sondern ganz realistisch nüchtern gesehen habe ich da wirklich wenig Erwartungen dran. Und auch jetzt muss man ganz klar sagen, da ist jetzt auch nicht viel passiert. Die Callouts, mit denen man gerechnet hat, die sind passiert, ne? Wie jetzt zum Beispiel auch in Ilya sein Call-Up bekommen hat zum Beispiel. Du hast eine Lyra Valkyria dabei. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Finde ich auch vernünftig. Sind auch vernünftige Call-Ups. Gibt auch welche, die ich nicht verstehe. Kiana James, Gott weiß warum. Aber du hast auch ganz viel, wo sich nichts geändert hat. Sondern da wurden auch mal drei Runden durchgedraftet. Der bleibt bei uns. Der bleibt bei uns. Der bleibt hier. Ja, okay, alles klar. Dann muss man auch nicht so viel draften. Aber genauer werden wir es natürlich noch dann im exklusiven Podcast dafür besprechen.
Genau das. Ja, also natürlich für Ilja Dragunov freuen wir uns, glaube ich, alle. Der ist jetzt bei Raw gelandet und wir denken, glaube ich, alle darüber nach, ob wir den dann demnächst auch bei Imperium sehen werden, nachdem Giovanni Vinci rausgekickt ist und direkt erstmal zu SmackDown abgeschoben wurde.
Jo, der Arme. Ich glaube, das Ding ist so ein bisschen durch. Also ich hoffe natürlich nicht, wird sich zeigen, aber zu dem anderen Teil der Frage, WrestleMania-Loch, Backlash France, man muss ja ganz klar sagen, die Card ist absolut Übergangs-Pay-Per-View, Premium-Live-Event, ne? Und auch da, ich freue mich super auf diesen Stream. Ich habe da Bock drauf. Das war die letzten Male geil. Das war bei diesem einen Saudi-Event, keine Ahnung, was es war, war es geil. Es war auch der Hammer bei dem Australien-Ding, wo wir hier zusammen den Morgen verbracht haben, irgendwie mit 120 Leuten oder 130 Leuten, was ein neuer Rekord war für uns. Ich bin gespannt, wie viel das jetzt wert. Deswegen schaut gerne vorbei. Das ist mega, wenn man da wirklich auch mit dem Chat interagieren kann. Das ist halt nochmal was ganz anderes als ein Podcast, sondern man kann sich ja wirklich aktiv austauschen über das, was man gerade sieht. Oder Leute schicken mal Fragen rein und man kann das aufgreifen. Also da habe ich 10-mal mehr Bock drauf als auf das Event halt an sich, bin ich ganz ehrlich. Ich bin aber auch gespannt, was jetzt sowas wie Backlash France für Bash in Berlin bedeutet. Mhm. Also werden wir da auch so eine Card präsentiert bekommen nach diesem Kaliber, weil man sagt natürlich, die kommen jetzt ja hier einmal nach Deutschland, das ist ja quasi WrestleMania. Und ich glaube, dass es eher so in diese Richtung hier gehen wird. Natürlich werden wir da irgendwie einen Gunther haben, ja, aber jetzt vielleicht nicht CM Punk und Roman Reigns.
Ich glaube auch, dass es eher in diese Richtung geht, dass man da natürlich auch Fanservice betreibt, wie du schon sagst. Imperium wird da eine große Rolle spielen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass auch der Call-Up von Ilja Dragunov da eine Rolle mit rein spielt.
Absolut.
Die Jungs werden da massiv Werbung machen für alles, was drumherum passiert. Die werden wir da viel sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt wie du schon gesagt hast, The Rock sehen werden oder Roman Reigns sehen werden. Vielleicht Roman Reigns vielleicht ein bisschen Glück, aber The Rock auf keinen Fall oder sonst irgendwie, ne? Also, ich glaube auch 5, 6 Matches, dann auch kleineren Kalibers, das wird's werden. Und dann eben vor allem das Gefühl, es ist Premium Live Event, der auch live über den ganzen Globus ausgestrahlt wird. Darum geht's ja dann am Ende auch. Ja, Kai, wir haben es gerade schon angesprochen. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Dienstag, ich muss auf mein Handy gucken, weil ich ein alter Mann bin, 30. April, knapp 18 Uhr abends. Wir haben 5 Matches auf der Card. Kommt da noch was zu? Also ist ja noch vor SmackDown. Kriegen wir noch einen Match mit oben drauf zum Beispiel?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein 6. Match kriegen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, was macht man vielleicht, was, wenn man sagt, okay, hier guck mal, wir sind jetzt ja in Europa, ne? Wenn man so in Richtung Fanservice denkt, vielleicht kriegen wir noch Dingens drauf, Rey Mysterio, weil Leute sagen, Mann, Rey Mysterio, oder? Immer geil, dass man da noch was macht mit LWO und Dragon Lee und sowas. Vielleicht macht man noch irgendwas mit einem Sami Zayn. Da gibt's ja auch verschiedene Sachen, weil, sind wir ehrlich, der Mann kann Französisch. Macht auch Sinn, wenn man in Frankreich ist. Könnte man auch was mitmachen. Also ich glaube so in die Richtung, so ein bisschen in Richtung Crowdpleaser.
Ja, Sami Zayn gegen Chad Gable wäre natürlich eine gängige Kiste. Andererseits ist die Fehde fast schon gefühlt zu groß dafür, dass
auch man zu jetzt frisch.
Ja. Ja, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist gerade auch nochmal nach den Attacken, die wir hier bei Raw gesehen haben. Ankle Lock nochmal und so. Gefällt mir übrigens echt gut, was die beiden da zusammen machen. Matches sind gut, die Intensität ist gut. Auch Chad Gable geht da in eine sehr interessante Richtung und da bin ich sehr zufrieden, was man da mit ihm angestellt hat.
Also auch Bronson Reed ist ja auch noch da. Vielleicht kriegst du Sami gegen Bronson Reed und dann gibt's wieder so ein Screw-up. Also
schon wieder?
Also du darfst ja trotzdem nicht vergessen, das war dann ja am Ende der Typ, der dann da stand mit dem Belt und
ja,
nochmal Chad Gable auch umgeholzt hat. Und er stand dann über beiden, ne? Also, ob wir es wollen oder nicht, ich will es nicht, der ist da auch irgendwie mit involviert.
Ja, das stimmt. Das wäre noch eine Möglichkeit, wenn sie den großen Mann mit rüberkarren. Haben nicht auch noch die Street Profits einen Tag-Team-Title-Shot? Eigentlich, theoretisch?
Ja. Haben sie auch noch. Könnte man auch machen.
Wäre auch eine Möglichkeit. Eine A-Town Down gegen die Street Profits wäre noch eine Möglichkeit.
Um diese wunderschönen Tag-Bells, die ich wirklich liebe.
Ja, die haben sie echt schön hingekriegt. Ohnehin, ich finde auch die anderen nicht schlecht. Also die Raw,
die finde ich kacke.
Ich finde die, also im Vergleich zu denen davor sind die Gold.
Ja, ne, ja, die sind auch faktisch Gold, weil sie Gold sind. Aber ich hatte ja auch wirklich die Befürchtung, dass die SmackDown-Bells dann der Cody-Bell in klein werden. Und das ist doof, weil alle Raw-Bells sehen einfach gleich aus.
Ja.
Und das mag ich nicht. Und deswegen finde ich die SmackDown-Bells auch so geil, weil sie wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben und nicht sind, guck mal, ich bin der Cody-Baby-Belt. Das mag ich nicht.
So ganz kleiner Gürtel, so über die Schulter nur so?
Ja, wie die es bei House-Shows auch so gibt, so die für 20 Euro, diese Dinger.
Die Plastik-Bells, genau.
Ja, genau.
Ja, ach. Belt-Design, hä? Ja, wie gesagt, über den Draft sprechen wir ausgiebig noch in dem Bonus-Podcast, den man dann auf Patreon Steady und auch in die Kanalmitgliedschaften hören kann. Der wird uns aber garantiert auch noch über die kommende Woche ein bisschen beschäftigen. Tritt ja dann auch zum 6. Mai in Kraft, also dann mit Raw am Montag. Wir gehen ja trotzdem mal diese 5 Matches durch, die wir hier zur Verfügung haben. Man muss ja damit arbeiten, was man hat, ne? Wir haben ja sonst nichts. Und legen wir doch einfach los hier mal mit dem Tag-Team-Title-Match der Frauen. Da haben wir nämlich die Kabuki Warriors, also Asuka und Kairi Sane. Die treffen auf Bianca Belair und Jade Cargill. Und Kai, das ist ja de facto eine Geschichte, die jetzt quasi schon seit WrestleMania und auch davor vor sich hinköchelt. Wir haben schon vermutet, dass das eventuell bei WrestleMania soweit kommen könnte. Jetzt kriegen wir es bei Backlash. Und alles andere als ein Titelwechsel wäre hier für mich eine kleine Sensation.
Ja, ganz genau. Also man könnte sogar so weit gehen und sagen, man hat es sogar schon seit dem Royal Rumble, wo sich die beiden gegenüberstanden.
Ja.
Im Damen-Rumble. Und auch hier, ne, man hat es ja gesagt beim Draft, alle Champs sind gesetzt, außer eben die Frauen-Tech-Champs und die Kabuki Warriors oder Damage Control im Ganzen wurde jetzt zu Raw gedraftet. Bianca Belair und Jade Cargill sind bei SmackDown. Die Champions können aber bei beiden Brands eben antreten, ihre Belts verteidigen. Und auch hier, unabhängig davon, muss man ganz klar sagen, dass die Belts wirklich egal sind. Komplett egal sind und auch hier nur Mittel zum Zweck sind, würde mich auch alles andere als ein Titelwechsel sehr wundern. Und dann gibt dann hier Bianca Belair und Jade Cargill das Ding. Ey, und dann tragen die das so lange, bis gesagt wird, jetzt starten wir das Programm der beiden gegeneinander.
Ja.
Also, und genauso wird's sein. Ich bin mal gespannt, wer dann Heel-Turn wird, aber das wird eine Sache sein für zukünftige Podcasts. Aber auch hier Bianca Belair und Jade Cargill müssen sich die Dinger holen, weil es ist ein egaler Belt. Asuka und Kairi Sane, tut mir leid, ja, sind echt gute Wrestlerinnen, sind aber auch irgendwie egal, ne? Und Bianca Belair und Jade Cargill jetzt hier beide auch als Nummer 1 Round 1 Draft Picks, gibt's nichts zu diskutieren.
Ja. Ich sehe da auch ein relativ standardisiertes Tag-Match. Wir werden erstmal Bianca Belair und Jade Cargill sehen in der Offense, die ersten 5 Minuten werden sie bestimmen. Dann irgendeine heilige Aktion von den Kabuki Warriors, vielleicht greift auch noch Dakota Kai noch irgendwie ein und sorgt dann eben für den Vorteil, der zahlmäßiger Vorteil. Wir wissen nicht genau, ob eine Io Sky zum Beispiel auch noch mitkommt. Überzahlspiel. Ich vermute, dass Bianca Belair hier die Rolle derjenigen übernehmen wird, die die Dresche bekommt und irgendwann dann nach 4, 5 Minuten Dresche schafft sie dann rauszukommen. Dann kommt Jade Cargill, es gibt ein bisschen Durcheinander und dann am Ende gibt's eine große Tag-Team-Aktion von, weiß gar nicht, ich brauche noch einen Teamnamen für Jade Cargill. JBB. JCBB. Keine Ahnung. Eine große Tag-Team-Aktion von den beiden, von Jade Cargill und Bianca Belair, und das Ding ist gelaufen. Und wir kriegen hier neue Champs. Und also meine Befürchtung ist nur, wir haben es ja schon bei WrestleMania so ein bisschen kritisiert, dass das Team um Jade Cargill, Bianca Belair, zu dominant dargestellt worden ist. Ich hoffe, dass die Kabuki Warriors hier ein bisschen mit einem, zumindest ein bisschen erhobenen Haupt rausgehen, oder?
Nee. Also wird nicht passieren. Also okay. Es wird genauso sein, wie du gesagt hast. Am Anfang werden sie dominieren, also Bianca und Jade. Dann eine Heal-Aktion, dann kurze Dominanzphase gegen Bianca. Hottag, Jade Cargill, Apigaloppi, das Ding ist durch.
Ja, so wird's wahrscheinlich kommen. Dann machen wir weiter mit dem Triple Threat Match um die WWE Women's Champion. Der neue Champion Bayley trifft auf Naomi und Tiffany Stratton. Das ist ja eine Geschichte, die sich jetzt in den vergangenen Wochen schon so langsam entfaltet hat. Bayley, die hier gesagt hat, ne, ich brauche eine neue Herausforderin. Dann gab es ja einen Match hier, bei dem sich Naomi den Platz gesichert hat. Tiffany Stratton hat sich noch mit eingemischt, hat sich dann hier noch mit reingezeckt quasi. Wir haben auch noch einen Jax, die da eben mitspielt. Aber erstmal gibt es hier ein Triple Threat Match zwischen den beiden, zwischen den dreien natürlich, weil es ja bei Naomi gegen Tiffany Stratton keine klare Entscheidung gegeben hat. Kai, wie sieht's hier aus? Auch da, wir haben mit Bayley einen neuen Titelträger, neue Titelträgerin natürlich. Ich erwarte hier keinen großen Titelwechsel. Ich erwarte ein bisschen Spannung. Ich könnte mir sogar ein Eingreifen von Nia Jax hier an der Stelle vorstellen. Meine größte Aufmerksamkeit gilt allerdings hier Tiffany Stratton, weil ich gespannt bin, wie sie gleich hier performen wird und wie man sie hier darstellen wird. Ob sie dann quasi am Gold schon kratzen kann, ob sie am Gold schnüffeln kann oder ob sie da eine von ja den dreien halt eben nur ist.
Ja, das wird sehr interessant. Also ich kann mir auch beides vorstellen, weil man muss da ganz klar sagen, im Chamber-Match war sie ja so ein bisschen der MVP, ne? Also da hat sie ja wirklich abgeliefert und war auch sehr gut und hat dann auch entsprechende Reaktionen gezogen. Dieser ganze Fädenaufbau ist jetzt ja schon sehr standardisiert. Mit den ganzen Eingriffen könnte ich sagen, es ist schon fast Authority Kane-mäßig. Du hast dann erst das Match zwischen Naomi und Bayley, wo dann Tiffany Stratton eingreift. Dann hast du das Number One Contender Match zwischen Naomi und Tiffany Stratton, wo dann Nia Jax eingreift. Wie du sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass Nia Jax hier nochmal rauskommt. Oder dass man dann am Ende, also jetzt nicht am Ende der Show, aber in den nächsten Monaten und Wochen, dann gibt's vielleicht nochmal ein Fatal Four-Way Match. Oder dann wird sich auch Bayley Nia Jax gegenüberstellen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass halt hier Tiffany Stratton vielleicht ein Showing bekommt, ja. Aber dass sie dann doch irgendwie zu unwichtig in Anführungsstrichen ist, weil es dann am Ende auf Bayley gegen Nia Jax hinauslaufen wird. Weil so sieht's aktuell eigentlich aus, wenn man mal ehrlich ist.
Das war ja auch das Programm quasi noch vor WrestleMania. Da erinnern wir uns ja auch daran, dass quasi Nia Jax hier Bayley davon abgehalten hat, in Richtung Rhea Ripley einzucashen, ne? Damit sie quasi das Match gegen Rhea Ripley bekommt und solche Sachen. Ne? Da hatten wir auch schon diese Geschichte. Erinnern wir uns auch noch dran. Ich hoffe halt eben, dass man es schafft, hier Tiffany Stratton gut darzustellen. Naomi muss den Pin voll fressen, kann den Pin voll fressen. Die spielt ja keine so eine große Rolle drin. Ich sehe halt deutlich mehr Potenzial in der Tiffany Stratton und hoffe einfach, dass sie hier gut performen wird. Was wird denn aus einer Bayley hier? Wir reden die ganze Zeit über Tiffany Stratton. Bayley als neue Titelträgerin, die muss man ja auch irgendwie darstellen. Wie sieht es denn damit aus? Jetzt nur auf die Nase kriegen ist ja auch doof.
Nee, also ich glaube auch, dass sie hier stark aussehen wird trotzdem, ne? Und dass sie dann auch in klassischer Face-Manier das Ding gewinnt Und das wird nicht dieser Heel-Sieg, wo es sagt, oh, prettiest Moonsault, ich schmeiß Tiffany Stratton raus und dann mache ich vielleicht noch ein Belly-to-Belly, sondern die wird in irgendeiner Art und Weise auch face-artig dominant gewinnen. Es ist jetzt nicht dieses Stack'em, Pin'em, Roman Reigns, der Edge und Daniel Bryan pinnt, ne? Aber sie wird hier nicht diesen Abstaubsieg machen, da bin ich mir recht sicher. Und ich würde mir dann trotzdem wünschen, weil sie mir auch bei Chamber recht gut gefallen hat, dass Tiffany Stratton jetzt zumindest nicht den Pin fressen muss, sondern dass Naomi hier gepinnt wird, um wenigstens da so ein bisschen das Gesicht zu wahren.
Ja, das hoffe ich auch. Erwarte ich auch kein ewig langes Match. Eine 10, 12, maximal 15 Minuten, denke ich mal, wird das hier gehen. Und dann kriegen wir eine Titelverteidigung, wie du schon richtig gesagt hast. Die nächste große Titelgeschichte wird hier sein. Bayley gegen Nia Jax. Nia Jax ja auch zu SmackDown gewechselt, dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich, da gehört sie jetzt auch hin. Und an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, lieber Kai, wir dürfen nicht vergessen, es hat jetzt auch bei uns eine neue Tippspiel-Saison eröffnet, ja. Ne? Das habe ich fast außen vor gelassen, müssen wir vielleicht auch nochmal betonen, dass jetzt neues Spiel, neues Glück, die Preise liegen hier schon, Teil liegen hier schon da, die werden noch verschickt, wir haben schon unser Thema für das Gewinner-Watch-Along bekommen, mhm. Das werden wir auch demnächst aufnehmen und dann entsprechend veröffentlichen. Das wird der Royal Rumble 2000 werden. Machen wir ein Watch-Along zu. Das wird dann auf allen Kanälen kostenlos zur Verfügung gestellt. Natürlich dann auch mit Videos, so wie sie es gehört. Ja, Kai, also neue
ganz,
Saison.
Ganz wichtig. Letzte Saison, ich war in der Top 10, also schon recht weit oben, da wo ich auch hingehöre. Ich war aus Team Headlock auch der Beste, was, sind wir mal ehrlich, für mich absolut keine Aufgabe ist, diese ganzen, keine Ahnung, Dummköpfe da zu besiegen. Und auch diese Saison wird es nicht anders sein. Ich werde vielleicht nicht Erster werden, was ich auch schon geworden bin, natürlich in der ersten Saison. Also, ne, quasi Legendenstatus.
Du bist doch nicht Erster geworden.
In der ersten Saison bin ich Erster geworden.
In der zweiten Saison warst du nicht Erster, ja.
Ja, genau. Und da hast du ja auch nur so ein bisschen mit Schummeln gewonnen gegen mich. Da sprechen wir nicht drüber. Und deswegen jetzt in dieser Saison werde ich auch wieder in Team Headlock der Erste werden. Und auch wieder in die Top 10 kommen. Ja, und die vor mir sind auch gut.
Du willst der Erste werden und auch noch in die Top 10 kommen. Du bist ein krasser Typ.
Also der Erste von Headlock werde ich werden.
Ach so, okay.
Ja. Was aber keine krasse Aufgabe ist.
Ja, natürlich nicht.
Ja. Aber macht gerne mit. Das macht immer sehr viel Spaß. Der Nuno kümmert sich da wirklich überragend drum. Das muss man wirklich nochmal sagen. Also diese Auswertung jedes Mal, auch beim Discord. Also ne, da gibt's dann auch immer schön Text zu, dann auch erklärt, was wie wo gewertet wurde. Ne, dann zu den Bonusfragen. Also wirklich überragend, wie er es macht. Das kann man wirklich nicht oft genug loben.
Absolut. Macht das ganz, ganz toll. Und nochmal da vielleicht die Adresse. Bei uns darf natürlich jeder mitmachen und das kostenlos. Und die Preise, die bezahlen wir einfach aus eigener Kasse, so wie sich das gehört, weil Tippspiele sind für alle da und da wollen wir alle gemeinsam Spaß mit haben. kicktipp.de/headlockrunde ist unser WWE-Tippspiel. Kommt da vorbei. Wir haben auch noch ein separates AEW-Tippspiel. Aber jetzt geht's ja erstmal hier um WWE. Deswegen schaut da vorbei. Neue Saison, neues Glück. Preise gibt's. Es gibt Tassen, T-Shirts. Und natürlich für den Erstplatzierten. Der darf sich dann ein Watch-Along wünschen. Inklusive den Leuten, die es halten dürfen. Ich glaube, letztes Jahr waren's, meine ich, Mella und ich.
Ja.
Jetzt sind's ich und deine Wenigkeit. Ja, Rumble 2000. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen. Also gerade die Matches aus der Undercard. Triple H gegen Cactus Jack und Hardys gegen die Dudleys. Das ist schon was Feines.
Ach, fein. Machen wir so einen richtig schönen Abend. Wir haben auch wirklich, verbringen wir da zu viel Zeit miteinander. Ich merke das schon. Da Stream, da Watchalong, hier dies, da jenes. Ach du meine Güte.
Ja, so sieht's aus. Vor allem jetzt, wo WWE so oft on Tour ist. Wir wollen ja dann auch schauen, dass wir da regelmäßig die Livestreams machen. Leider zu Clash at the Castle werden wir keinen machen. Da ist ja kein Urlaub.
I'm sorry.
Ja, vollkommen zu Recht. Aber wir haben auch noch eine Saudi Mania vor der Brust. Also da wird's auch noch mal was geben. Vielleicht.
Ach, das ist schon immer geil, ich freue mich darauf.
Ich habe schon gedacht, also ich mache ja die Review, mache ich ja mit dem Chris zusammen, der hat aber keinen Bock auf Stream und der hat vor allem keinen Bock auf Kamera. Aber ich habe schon gedacht, vielleicht mache ich das auch allein. Schreibt mal, soll ich das alleine machen, dass ich eigentlich mit euch
auf gar keinen Fall
im Chat abhänge? Was soll das denn heißen?
Keiner mag dich. Ohne mich bist du nicht witzig. Ohne mich fehlt 80% der Witzigkeit.
Ich bin so witzig, Alter.
Ich saß neben dir bei der Hausshow. Also. Das mag ich.
Ich muss immer noch das T-Shirt machen.
Ja. Ach, fein. Ja, aber wir beide, um zum Match zurückzukommen, würden hier, um nochmal die Brücke zu nehmen, übers Tippspiel, würden hier beide Bayley einloggen, yes. Oder?
Das ist vollkommen korrekt. Ich gucke auch gerade, ob der Nuno schon hier Bonusfragen dürfen wir auch nicht vergessen. Da gibt's auch
sind auch dabei.
Genau, hier New Champ, wie oft wechseln die Titel bei einem PLE? Und Now Then Forever, wie viele aktuelle Champions tragen nach WrestleMania 41 noch einen Titel?
Die Frage hatte ich ja im letzten Tippspiel richtig.
Ich würde applaudieren, das ist aber schlecht für die Ohren unserer lieben Hörerinnen und Hörer, deswegen mache ich es nicht. Machen wir weiter hier, bevor wir komplett im Quatsch ausarten. Wir haben natürlich auch noch ein Tag-Team-Match und das ist vielleicht eines der Matches, auf die sich viele am meisten freuen werden, weil da gibt es auf der einen Seite Randy Orton und Kevin Owens, auf der anderen Seite die, soll ich sagen, neue Bloodline, Solo Sikoa und Tama Tonga, lieber Kai. Wir haben nach WrestleMania so ein bisschen vermutet gehabt, ja, wir haben spekuliert, wie es mit der Bloodline weitergeht. Und jetzt haben wir hier auf einmal einen neuen Solo Sikoa, der sich hier in seiner Rolle als Thronerbe sozusagen erhebt und das Ruder übernimmt und sich gleichzeitig Verstärkung an Bord holt und hier mit eiserner Hand regiert, so würde ich einfach mal sagen. Wir haben sogar schon wieder Blut gesehen, wir haben kaputte Autos gesehen, wir haben Gewalt gesehen, also die Bloodline ist da, auch ohne Roman Reigns.
Ja, also ich sag mal, Leute anfahren liegt da natürlich auch irgendwie im Blut, wenn wir auch an Rikishi denken, ne? So, I did it for Solo Sikoa. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich schwächer ohne Roman Reigns, das muss man ganz klar sagen. Und es ist jetzt auch nicht die konsequenteste Geschichte zu sagen, ja, verlieren hat Konsequenzen, wenn hier der Bruder mit den gefärbten blonden Haaren irgendwie 0-40 steht, ne? Also, ist natürlich auch, weiß ich nicht, Solo. Muss man nochmal drüber nachdenken, ob das so viel Sinn macht. Nichtsdestotrotz, Anerkennung, wem Anerkennung gebührt, Solo, der ja wirklich von NXT in die Bloodline reingeschmissen wurde, nicht viel Programm hatte, er stand ja dann häufig mal daneben und dem hat man jetzt ja gesagt, so jetzt hier hast du auch mal Mikrofon. Ich finde trotzdem, dass er das sehr gut macht.
Ja.
Unabhängig davon, wie ich jetzt qualitativ die Storyline finde. Und dass natürlich die Bloodline ohne Roman Reigns einen krassen Dämpfer nimmt, muss man ja sagen. Aber rein faktisch entwickelt sich ein Solo Sikoa wirklich richtig, richtig gut. Also davor habe ich großen Respekt. Tama Tonga ist auch dabei. Wofür steht MFT? Weiß man das? Weil es wird immer gesagt. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hätte es googeln können. Ich dachte, du weißt es, weil du bist ja der Wrestling-Elefant. Nicht, also das kannst du jetzt herausfinden.
Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich habe mich das auch gefragt. Aber,
aber während ich noch weiter darüber rede, es war dann ja so, Kevin Owens wurde von Tama Tonga blutig geschlagen. Da war dann auch weniger ein Blade-Job. Da hat man auch gesehen, da wurde dann so dieses Fake-Blut eben genommen. Sah trotzdem krass aus. Gerade jetzt auch, wenn man auf die letzten Jahre guckt, ist das eine heftige Entwicklung. Haben wir auch im Magazin drüber gesprochen. Gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt ja auch, meine ich, bei SmackDown die RKO-Show, die es nochmal geben wird. Und ich denke mal auch, das wird wieder in Chaos ausarten. Die Frage ist das natürlich hier, gewinnen Randy Orton und Kevin Owens, weil es sind eben Randy Orton und Kevin Owens, oder gewinnt die Bloodline, weil sind wir mal ehrlich, die hat's eigentlich nötiger, weil unser Kollege 0-40 und Tama Tonga in seinem WWE-Debütmatch, da muss schon ein Sieg her, meiner Meinung nach.
Ja, erstmal, ich mag die Darstellung von Tama Tonga sehr gern. Also ich finde die beiden als komplett irre Typen hier funktioniert gut. Auch Tama Tonga ja komplett frei, wenn er da mal loslegt. Ich finde die Art und Weise, wie die hier die Gewalt noch mal auf eine andere Ebene gehoben haben, finde ich, hat man gut gemacht. Ne? Also das passt schon so. Und ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gefunden, wofür es steht.
Ah, okay.
Also es kann für Motherfucking Tonga stehen. Es gab aber auch Major Fucking Troublemaker zum Beispiel. Das hat schon Connett vorgeschlagen.
Das geben wir jetzt mal in die Community rein.
Also Tama Tonga hat es gesagt anscheinend, aber ich habe den Link nicht öffnen können. Deswegen ist das ein bisschen freigedreht jetzt gerade.
Also solltet ihr es genau wissen, schreibt es gerne in die Kommentare oder erzählt es uns am Samstag im Stream.
Genau. Ja, also ich bin dabei. Natürlich ist die Geschichte jetzt längst nicht mal so groß, wie es mit Roman Reigns gewesen ist. Ne? Weil da war es eben die Main-Event-Story, jetzt ist es eine Mid-Card-Story. Nichtsdestotrotz hatten wir schon deutlich tiefere Dämpfer innerhalb der Bloodline-Storyline, als das, was wir jetzt haben. Weil allein dadurch, dass jetzt ein Tama Tonga dabei ist, ein frisches Gesicht, einen Solo Sikoa, der sich hier von der anderen Seite zeigt, die mir auch sehr gut gefällt. Ich finde es auch immer witzig, dass er da mit seinem Anzug da ankommt und einen ganz anderen Swagger auf einmal an den Tag legt, eine ganz andere Attitüde. Das gefällt mir sehr gut. Und auch die Art und Weise, wie er hier mit Paul Heyman umspringt. Ne? Und Paul Heyman, der dann auch, der ist ja Meister im Verkaufen von Kleinigkeiten. Dieser Blick zum Beispiel, als er die zusammengekrachten Autos gesehen hat, als er da von Nick Aldis rausgezerrt worden ist. Sowas ist halt Gold wert. Und sowas lässt natürlich auch Tama Tonga und Solo Sikoa absolut groß aussehen. Vielleicht sogar größer, als es gerade sind, wenn man ehrlich ist. Ne?
Absolut.
Und natürlich hast du auch immer noch dieses Mystery im Hintergrund, ne? Von wegen, ja, wir machen das ja auf Geheiß von Roman Reigns. Ist das wirklich so? Oder ist das hier eine zweite Bloodline? Ich meine, Jimmy Uso ist aktuell verletzt, das wissen wir, der ist aktuell raus. Den haben sie ja aus den Shows geschrieben mit der Attacke. Nichtsdestotrotz, finde ich, macht man das gut. Und ich freue mich darauf, die jede Woche zu sehen, weil ich es interessant finde. Und weil ich finde, dass diese Brutalität dieser neuen Bloodline gut darstellen. Und auf eine andere Art und Weise. Nicht so souverän, wie das ein Roman Reigns gemacht hat, sondern eben wilder und zügelloser fast schon, so Spaß an der Gewalt, ne, so in der Richtung. Bei Roman Reigns ging es um Macht, aber hier geht's halt auch um die Darstellung von der Gewalt, dass man es einfach machen kann. Und das mag ich wirklich gern und finde das einen netten Twist, den man hier eingebaut hat, bis wir dann wieder die Rückkehr von Roman Reigns haben und bis wir dann auch vielleicht eine Auflösung haben, wie die ganze Geschichte hier weitergeht.
Wann kriegen wir denn das dritte Mitglied der neuen Bloodline?
Das ist eine gute Frage, ne? Es ist ja gemunkelt worden, dass das hier eventuell Jacob Fatu werden könnte, den sie ja verpflichtet haben. Ich glaube nicht, dass man den jetzt hier bringen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man wird erstmal noch so zweigleisig fahren und man wird warten, bis Roman Reigns da ist und dann guckt man, wie die Geschichte weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir Jacob Fatu jetzt hier schon sehen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne, dass der hier dafür sorgt, dass die das Ding gewinnen.
Das ist halt die Sache, ne? Also, die ich mir überlege, weil eigentlich, weil so Randy Orton ist dabei und Randy Orton ist Randy Orton. Und dann sind sie in Frankreich, wird natürlich passend zu sagen, oh, Randy Orton, RKO, geil, hier Pose gewonnen, ne? Aber es wird nicht zu dieser Bloodline passend zu verlieren.
Ja.
Das wäre Quatsch, meiner Meinung nach. Deswegen ist die Frage, gewinnen sie dirty clean, du weißt, wie ich es meine,
ja, ne?
Oder gewinnen sie eben durch Eingriff von außen?
Manchmal kommt wieder jemand mit einer Kapuze über dem Kopf und dann ist es plötzlich jemand anders oder so.
Ja, zum Beispiel.
Wäre eine Möglichkeit, ne? Oder man lässt sie tatsächlich dirty clean oder wie auch immer hier gewinnen, einfach ohne, dass es da nochmal eine größere Storyline-Entwicklung weitergeht, sondern indem man einfach sagt, ja gut, die beiden waren dann vielleicht mit Eingriff, besseren. Ja, vielleicht mit Foreign Object oder wie auch immer, waren einfach die besseren. Fände ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil die beiden sich ja erstmal formieren müssen. Die müssen sich erstmal finden als Formation. Wie du schon gesagt hast, der Win-Loss-Record von Solo Sikoa ist jetzt gerade nicht so beeindruckend, wenn man ehrlich ist. Aber es ist Wrestling. Was interessiert uns das Geschwätz von gestern? Gut, dass wir kein Ranking-System haben, wo das drin steht.
Genau.
Bei WWE. Ja, ich denke aber, dass wir haben jetzt viel über die Bloodline gesprochen. Wir sprechen eigentlich gar nicht groß über Randy Orton und Kevin Owens, die beiden Kollegen hier, die bei WrestleMania noch im Triple Threat Match standen. Ja, da ist Randy Orton einfach seinem Kumpel hier zu Hilfe gekommen. Passt auch für mich. Wir haben die Veteranen gegen die beiden jungen Wilden, was ja auch Quatsch ist. Eine Tama Tonga ist nicht
41.
Ist nicht jung. aber jung an WWE-Jahren. So kann man es ja sagen. Also ich glaube auch, also ihr müsst die Bloodline gewinnen, um ein Statement zu setzen und vielleicht danach sogar noch mit einem harten Beatdown obendrauf, um da wirklich zu sagen, so, das sind wir und wir verkloppen die beiden guten Jungs hier auch unter dem Eiffelturm.
Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne, dass dann Randy Orton und Kevin Owens irgendwie gewinnen und danach den Beatdown kassieren. Also aber ich halte wirklich eine Niederlage für die Bloodline hier für sehr, sehr dumm, sollte es so kommen.
Bin ich auch kein Freund von. Und natürlich, bevor jetzt jemand sagt, findet doch in Lyon statt, ich weiß, dass der Eiffelturm in Paris steht. Ja. Und ich weiß auch, dass Backlash in Lyon stattfindet. Ich sehe auch hier einen Sieg von der Bloodline, ist hier Pflicht. Es darf knapp werden, aber am Ende muss die Bloodline hier stehen und die muss da dominant stehen. Das braucht auch ein Solo. Solo braucht das jetzt als neuer Anführer von dem Laden hier, als vorübergehender Anführer, muss der einen Sieg hier einfahren. Ansonsten, wo ist die Legitimität von seiner Schreckensherrschaft?
Ja.
Da nicht. Ich schaue gerade so viel Game of Thrones. Ich habe jetzt angefangen, die Game of Thrones wieder anzuschauen. Und das passt da gerade ganz gut rein. Also wir tippen leider auf die Bloodline und machen dann weiter. Wir haben ja noch die zwei großen Titelmatches hier auf der Card. Und wir fangen an mit dem Match um die World Heavyweight Championship. Titelträger Damian Priest trifft auf Jey Uso. Damian Priest hat sich den Titel ja per Cash-In bei WrestleMania geholt von Drew McIntyre. Und dann hat Jey Uso bei Raw ein Fatal 4-Way gewonnen, konnte das Ding hier nach Hause fahren und ist deswegen Number One Contender geworden. Wie geht's dir mit einem Jey Uso als Number One Contender so innerhalb des regulären WWE-Geschehens außerhalb der Bloodline-Geschichte?
Finde ich in diesem Rahmen, weil Jey Uso hat ja auch gewonnen durch Eingriff von CM Punk, ne? Also Drew McIntyre wollte ja die Claymore ansetzen, dann kam unser CM Punkster, hat ihn am Bein festgehalten, Superkick, Splash, Bums. Jey Uso in der Position an sich bei Backlash, cool, bin ich okay mit, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, zieht Reaktion, die Leute haben Bock, sind geile Crowdshots, wenn sie da alle mitmachen, ne? Stark.
Ja.
Problem ist natürlich, guck's dir an die Promo an, Damian Priest, Jey Uso. Also Jay und Jimmy generell keine Promo-Götter, muss man ganz klar sagen. In der Bloodline emotional geil gekommen. Gerade dieser Trial von Sami Zayn, Mann, Jey Uso, immer noch in unseren Herzen, nie vergessen. Problem ist, der Jey Uso ist promomäßig schon anstrengend. Einfach, weil, vielleicht bin ich ein alter Mann, ich weiß nicht, ich verstehe den super schlecht.
Jetzt fängst du damit auch an.
Ja, so dieses, so, vielleicht komme ich jetzt auch in diese Phase, wo ich sage, ich bin halt nicht mehr jung genug, ne, um das zu verstehen. So wie Leute dann irgendwann mal gesagt haben, als Enzo Amore seine Promos gehalten hat, wo sie meinten, ich verstehe gar nichts, ne. Also, und ich finde aber auch, ein Jey Uso hat eine echt undeutliche Aussprache und dann ist halt viel mit Yeet und dann sind die Leute so, ey, geil, Yeet, lass mal Yeet chanten. Bin ich auch dabei, bin ich ehrlich, ne? So, Bash in Berlin, dann wird aber richtig einer weggeyeetet. Gar kein Problem. Aber es ist halt super inhaltslos in einer Main-Title-Promo.
Ja. Es riecht halt eben sehr, sehr stark nach Übergangsgeschichte. Ich glaube auch nicht, dass das einem Damian Priest Wunder wie groß hilft, aber es ist ganz okay als erstes Programm, weil es ist eben dann momentan doch eines der Top-Babyface, man hat es nochmal unterstrichen, ne? Number One Draft beim ersten Tag des Drafts, der gute Jey Uso, kann man machen, ich kann damit auch leben. Ne? Auch die Art und Weise, wie die beiden das jetzt in Promos gemacht haben, das war in Ordnung, aber es ist eben jetzt keine emotional aufgeladene Geschichte, auch allein durch die Story, ne? Einfach Number One Contender Match gewonnen, jetzt die beiden gegeneinander, ne? Dann wird sich ein bisschen beleidigt, dann wird sich ein bisschen gekloppt. Und am Ende sieht der Judgment Day eigentlich nur doof aus, wenn man ehrlich ist. Weil das ist so ein bisschen mein größtes Problem, dass Damian Priest immer noch aussieht wie so der, nicht Paper-Champion, also der wäre ja gerne großer Champion, so, das ist so, was man ja darstellt. Er wäre gerne der große Champion, er hat aber halt diese Idioten um sich rum, die immer dafür sorgen, dass jetzt die Matches in die Hose gehen und die immer Probleme haben in Form des Judgment Day. Ja. Wird sich langsam Zeit, dass Damian Priest in Judgment Day los wird, damit er dann auch wirklich als Solo-Wrestler ankommt?
Das Problem ist, ich glaube, ohne den Judgment Day wäre Damian Priest noch viel uninteressanter. Also, weil Rhea hat es ja auch geschafft, neben oder mit dem Judgment Day gut auszusehen und den Judgment Day noch viel besser aussehen zu lassen. Obwohl es auch die gleichen Dummköpfe waren, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Aber hier ist ja das Problem, Damian Priest ist einer der Dummköpfe. Also, der ist jetzt auch da, wenn man sagt, ja, Jey Uso da jetzt in dieser Main-Event-Fehde. Ey, Damian Priest, cool, gönne ich dir, schön, ne? Der gehört da halt aber auch nicht hin. Und wir wissen auch alle, der ist auch nur Transitional Champion. Und mehr auch nicht. Also, wer weiß, vielleicht sitze ich hier in 2 Monaten und sag, Mann, was für eine Entwicklung, heftig. Gehe ich aber nicht von aus. Ne? Und ich sag mal, länger als bis Bash in Berlin. Und ich glaube schon bis da nicht. Vielleicht sogar nur bis Clash at the Castle. Ne? Länger wird er den Belt nicht halten. Weil dafür ist er zu uninteressant.
Ja, also ich finde, der hat ja durchaus Charisma, ne? Das hat der ja. Der hat ja eine gewisse Ausstrahlung, der hat auch einen gewissen Look. Aber
der hat sich auch verbessert natürlich, ne? Also absolut, auch promomäßig. Auch
körperlich, promomäßig körperlich, ne? Also da ist schon was da. Aber zugleich hast du auch immer wieder so Momente, wo der dann auch einfach witzig ist. Und aber nicht auf die gute Art und Weise witzig. So wie jetzt zum Beispiel, als wir jetzt bei Raw gesehen haben, wo JD McDonagh ja diese Ringe da, die Super Bowl-Ringe abbekommen hat, die Platzwunde gehabt hat, wo er dann das, sein Gesicht quasi enthüllt das erste Mal und Damian Priest so, ei, das Mikrofon brüllt. Und dann ich war auch so, naja, ist jetzt so richtig passend für den World Champion, aber ist die Reaktion auch nicht da drauf, sondern es ist halt schon ein bisschen klamaukig gewesen. Und ich warte halt darauf, dass er ausbricht und wirklich mal so sich komplett von der ernsten Seite zeigt und vielleicht auch eine andere Seite von sich zeigt. Weil momentan ist das so, wie gesagt, es ist der Champion umgeben von Idioten und die verkacken es halt alle um ihn herum. Und irgendwann muss der Punkt halt kommen, wo er ausbricht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Was macht man damit? Vielleicht sagen wir dann, oh, das ist ja cool, jetzt hat er seine Emanzipation vom Idioten-Judgment Day bekommen. Momentan zweifle ich noch ein bisschen dran. Und ich glaube auch, dass man das nicht ewig lange durchziehen wird, weil zum Beispiel jetzt beim Raw-Main-Event habe ich mir halt gedacht so, das ist kein Raw-Main-Event. Das fühlt sich gerade nicht wie ein Raw-Main-Event an, dieses Six-Man-Tag. Und ja gut, wenn dann der Champion sogar hier quasi indirekt Niederlage einfährt, weil um ihn herum so viel Chaos ist, wirkt das schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, aber ich glaube auch, dieses Chaos drumherum wird auch das sein. Ja, obwohl ist die Frage, ne? Also eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, dass das Chaos um ihn herum das sein wird, was ihn auch hier zum Sieg führt. Ne, dass dann der Judgment Day so ein bisschen eingreift. Aber das ist ja auch das, was man bei einer Rhea halt nicht gemacht hat. Dass man gesagt hat, so, nee, Rhea hat die einfach so zusammengefalten und fertig ist die Laube. Und eigentlich müsste ja auch Damian Priest das hier genauso machen, wenn du sagst, wir stellen Damian Priest vernünftig da. Klar, der ist immer noch Heel und der Heel-Champ kann dann auch eingreifen, weil vorher noch Dirty Dom und JD McDonagh und Finn Balor auf Schnauze bekommen haben. Aber eigentlich müsste er das Ding, um irgendwas davon mitzunehmen, alleine gewinnen.
Ja.
Das würde ihm gut tun. Ich aber nicht dran.
Ich glaube da auch nicht dran. Oder selbst wenn er dann sagt, so, es bleibt hinten, dann werden die trotzdem rauskommen, weißt du?
Ja.
Es ist eine schwierige Kiste. Natürlich, wie du schon gesagt hast, das ist gerade die Geschichte, da hat man sich auch was bei gedacht, ganz offensichtlich. Also dafür zieht man es ja schon viel zu lang, als dass man jetzt sagen kann, ah nee, das ist so eine spontane Idee von denen gewesen. Das ist ja ein Teil des Charakters, auch dass er ja den Titel ohne den Judgment Day gewonnen hat. Da waren die nicht dabei und haben nichts gemacht. Entsprechend, da ist eine Idee hinter. Und vielleicht ist es jetzt auch wirklich, vielleicht gewinnt er das Ding jetzt wieder klar, nur damit das den anderen unter die Nase reiben kann. Und sagen, ey, ich habe euch gesagt, ihr bleibt da, ich habe das Ding hier gerockt, ich habe das Ding verteidigt. Ohne euch, ich brauche euch nicht. Oder wenn ihr noch an meiner Seite bleiben wollt, dann beweist euch bitte schön mir, dass ihr auch wirklich neben dem Champion stehen könnt. Vielleicht kriegen wir auch wieder eine Wiederauferstehung des Judgment Day, weil die waren ja mal dominant. Ne? Die haben ja Tag Team Gold gehalten, Dom war North American Champion und so weiter und so fort. Rhea noch als Women's Champion. Die waren ja dominant. Es ist nicht so, als ob das nur Idioten die ganze Zeit gewesen wären. Die sind einfach degeneriert über die letzten Monate. 2024 geht uns eigentlich spurlos vorüber, auch nicht am Judgment Day. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Damian Priest verteidigt hier. Jey Uso darf kämpfen, der darf fighten, der darf auch von mir aus dann gegenüber macht, fighten, wenn es sein muss. Aber am Ende muss es Damian Priest sein, der den Titel verteidigt. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Titelwechsel jetzt schon sehen. Und damit würdest du ja auch komplett Damian Priest beerdigen. Deswegen Pflichtverteidigung hier.
Ja, bin ich auch bei dir.
So, das ist immer das Problem bei diesen kleinen Pay-Per-Views, da hast du eben relativ klare Kisten. Jetzt gerade nach WrestleMania gehen wir, glaube ich, alle davon aus, dass wir keine neuen Champions bekommen werden, außer eben bei den Damen-Tag-Team-Titles. Auch nicht im wahrscheinlichen Main-Event hier. Um den Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes trifft auf AJ Styles. Auch da gab es ja quasi eine Contender-Series hier. Zwei Triple-Threat-Matches. LA Knight, AJ Styles haben sich ja durchgesetzt, haben das Finale untereinander ausgemacht. AJ Styles hat gewonnen jetzt zuletzt. Promo-Duell gegen Cody, auch so ein bisschen Andeutung. Ja, ich könnte dich attackieren, hab's aber noch nicht gemacht. Ist das ein cooler, eigentlich auf dem Papier eine coole Ansetzung, Kai? Was erwartest du dir hier von dem Match?
Ich erwarte mir hier auch ein gutes Match. Also das Ding hier sollte auch eigentlich Match of the Night werden. Wir haben natürlich auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, AJ Styles wird jetzt ein Dream-Match haben und dann gibt's wieder nur einen Schlag in die Nüsse von Nakamura oder einen Tritt in die Nüsse von Nakamura. Aber auch hier, ne, man hat das dann, ist natürlich der einfache Weg bei Cody, aber man hat es dann auch wieder emotional aufgeladen mit, ach hier, dein Vater und ne, AJ hat schon gegen Dusty Rhodes gekämpft, aber noch nie gegen Cody Rhodes gekämpft. Das ist ja auch, einfach auch ein krasser Fakt, wenn man mal ehrlich ist. Also auch um dann nochmal zu checken, wie lange auch schon AJ dabei ist und dass die beiden dann trotzdem nicht aufeinander getroffen sind und dass die beiden es auch geschafft haben, sich abseits von WWE zu beweisen. ne, egal, sei es Ring of Honor, sei es Japan, sei es NWA, egal. Also ganz viel drumherum. Da baut man auch schon die Geschichte mit auf. Ist jetzt ja auch im Rahmen der neueren WWE auch so, dass man auch sagt, ja, es gibt auch andere Ligen und da wurden schon auch mal Titel gewonnen und nicht mit, die haben noch nie irgendwas gemacht. Cody Rhodes, nee, der war halt früher nur mal Dashing Cody Rhodes und Stardust, aber sonst hat er nichts geleistet. Das macht man jetzt zum Glück nicht mehr. Und das hat man ja auch in der Promo aufgegriffen von den beiden. Ich glaube auch da, wir werden jetzt noch mal ein Rededuell haben bei SmackDown, was auch noch mal physisch wird. Da gehe ich stark von aus. Nehme diesem Shot und dann wird sogar vielleicht AJ einmal Cody umhauen. Und dann denkt man, oh, AJ standing tall, damit er am Ende verliert. Sind wir mal ehrlich.
Ja.
Auch da, es ist jetzt auch Gott Wunder kein großes emotionales Programm. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, hier hast du ja auch Turnier versus Number One Contender. Bei Raw hat's dann eben Fatal 4-Way Match. Das ist jetzt ja auch nicht, da hat sich jetzt jemand rauskristallisiert, sondern AJ hat das Turnier gewonnen, nochmal ein bisschen seine Fehde mit LA Knight mitgenommen und jetzt eben mit Cody Rhodes, dann hatten sie mal das Contract Signing, um da so ein bisschen persönliches Feuer reinzubringen. Ich glaube, diesen Weg wird man bei SmackDown weitergehen. Dann ist das Ding auch gut. Nichtsdestotrotz, wenn dann da Cody rauskommt, wird er ordentlich knallen. Bei AJ nicht, weil er ein neues beschissenes Theme hat. Aber bei dem Match mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen.
Nee, ich glaube auch. Ich kann mir übrigens hier sogar vorstellen, dass das eine Geschichte sein wird, die noch ein bisschen länger geht. Also ich glaube, dass das hier der Aufgalopp sein könnte. Und vielleicht gibt's dann so den angedeuteten Handshake oder so. Ne, hey, cool, ne, wir haben gecatcht und so. Aber und dann haut AJ Styles Cody doch hinterrücks eine rein oder so. Und dann kriegen wir bei King und Queen of the Ring dann in Saudi-Arabien oder von mir aus dann auch bei Clash at the Castle vielleicht ein Match mit einer Stipulation.
Ach, okay.
Also, ich finde, das ist eine Match-Ansetzung, die kannst du längere Zeit bringen und
ja.
AJ schadet es nichts, wenn er verliert. Das muss man auch hier sagen. Der kann da zwischendurch nochmal, der kann für mich ein paar Tag-Matches gewinnen oder irgendwie so ein unfaires Ding abstauben, wo er für mich auch mal Cody pinnt. Aber dann die Pay-Per-View-Dinger, die darf er verlieren. Ich finde, das kannst du ruhig ziehen. Zieh es ruhig bis Clash at the Castle, Schottland oder so. Warum denn nicht? Habe ich Lust drauf. Und ich erwarte ja auch ein gutes Match zwischen den beiden. Ne?
Ja.
Und ich bin gespannt, wie Cody drauf ist, ehrlich gesagt. Weil wir haben zuletzt gesehen, dass er ja eine fiese Bombe genommen hat.
Ja.
Im Match gegen Carmelo Hayes. Ne? Dieser verpasste Double Springboard Whopper, den sie da probiert haben. Wo Carmelo Hayes ja in den Cody-Cutter hätte reinspringen sollen mit seiner Clothesline quasi und dann ist er einfach, ich sag immer, wie in einem 2K-Spiel, aneinander vorbeigeflogen. So, also wenn du online spielst, der eine hat Lag, der andere eben nicht und dann fliegen sie aneinander vorbei. Und Cody ist da sehr unsanft auf der Schulter gelandet. Ich hab heute noch gelesen, beziehungsweise gehört, Dave Meltzer sagt, ja, er ist nicht gelistet als verletzt und er ja, scheint aber zumindest ein bisschen angeschlagen zu sein bei der ganzen Geschichte, ja.
Dave Meltzer sagt aber auch immer sehr viel, muss man sagen.
Das stimmt, aber sehr oft hat er auch recht. Also bei solchen Sachen ist er oft mit dabei. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, egal was Cody jetzt haben könnte, wenn der nicht den kompletten Arm unterm Arm hat, ich glaube, der wird hier auch durchziehen und wird sagen, ne, knotet es mir an den Körper oder sonst irgendwas, so wie das meine Oma damals gemacht hat, als sich die Schulter gebrochen hat. Kein Gag. Das ist wirklich eine reale Geschichte aus der Familie Bleich. Meine Oma ist mal, da war die irgendwie 80 oder so, ist die mal an Silvester, als sie ihre Freundin besuchen wollte, die Treppe runtergefallen, hat sich die Schulter gebrochen, hat dann gesagt, nee, ich feiere nicht Silvester mit euch, sondern hochgegangen, hat sich die Flasche Sekt, die sie mit dabei gehabt hat, reingestellt, gegen den Schmerz, und hat sich dann den Arm an den Körper gebunden. Und ist dann Monate später, als es dann rauskam, ist sie dann zum Arzt gegangen. War natürlich super kacke, aber das ist immer noch eine geile Geschichte. Und ich glaube, Cody Rhodes ist genauso da wie meine Oma.
Gar kein Wunder, dass das die Generation ist, die nach dem Krieg gesagt hat, nee, wir bauen ja hier mal alles wieder auf. Also einfach Macher, ne? Also Oma Bleich ist quasi der deutsche Cody Rhodes, könnte man sagen. Also das ist die Quintessenz, die ich daraus jetzt mitnehme. Die wird auch noch ein Hell in a Cell Match wresteln, wenn sie sich da irgendwie den Arm abreißt. Gar kein Problem, auch kurz nach Silvester. Ja, bin ich natürlich bei dir. Problem ist, man weiß ja nie, was es für eine Verletzung ist. Ja. Ne? Kann ich da jetzt durchworken oder eben nicht? Weil im Normalfall in der Anatomie eines Menschen werden Sachen, die schlecht sind, nicht zwingend besser, wenn man sie nicht heilen lässt. Aber ey, das ist nur meine Meinung als Nicht-Arzt. Aber trotzdem, klar, also Conrads wird das Ding durchziehen. Ich hoffe aber auch wirklich, dass da jetzt nicht irgendwas Ernsteres passiert ist, weil das wäre super doof. Ne? Gerade so nach dem Titelgewinn. Wir haben es auch schon damals gesehen bei einem Bryan. Wir haben es gesehen bei einem Finn Balor. Sowas ist immer kacke. Ja. Gerade nach so einem großen Moment und dann auf einmal bist du verletzt. Das wäre ärgerlich. Aber auch hier, ich freue mich auf das Match. Mal gucken. Ich glaube, wir werden da sehr darauf achten, auch vielleicht bei SmackDown und sagen, ah, was ist da mit der Schulter vom Cody? Kann man da irgendwas sehen? Deswegen gehe ich mal von aus, ein Match wird er nicht haben bei SmackDown. Deswegen aber eher so ein bisschen ein Rededuell, wird immer von AJ umgehauen, bleibe ich noch bei. Oder gibt einen Pele-Kick oder sowas. Und dann kriegen wir hier ein gutes, feines Match. Hab absolut nichts dagegen, wenn man auch sagt, man zieht die Fehde noch ein bisschen länger, bin ich komplett bei dir. Aber auch da, um wieder das Wort zu benutzen, Pflichtverteidigung.
Ja, man kann das natürlich auch jetzt gut dann mit in die Geschichte einbauen, ne? Also in die Matchgeschichte. Ja. Da kann AJ auf den Arm gehen und kann den attackieren, Cody kann leiden. Wir erinnern uns an die Szenen mit Seth Rollins, mit dem gerissenen Brustmuskel. So schlimm wird es hier hoffentlich nicht sein. Aber du kannst halt damit arbeiten und die Leute werden mitfiebern. Das ist eigentlich fast schon eine, also jetzt keine gute Situation für Cody, aber es ist eine Matchgeschichte, die sich eigentlich von selber schreibt. Weil ja, alle haben es gesehen. Alle, die jetzt da in der Halle sind, werden SmackDown von vor 2 Wochen gesehen haben und werden da mitfeiern und mitfiebern vor allem. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, also ich rechne ja auch mit einem ganz klaren Sieg. Vielleicht ist das nicht unbedingt nach 3 Crossroads oder so, aber ich glaube schon, dass das hier eine klare Kiste für einen Cody Rhodes wird. Und dann lass die Fehde ruhig ein bisschen weitergehen. Ich glaube, die können noch mehr als nur so eine kleine Show in Frankreich worken, sondern lass die ruhig mal noch ein bisschen Emotionen aufbauen, lass da ruhig mal ein bisschen Feuer noch in die ganze Geschichte reingehen und dann wird das, glaube ich, noch mal eine Stufe besser. Vielleicht noch mal dann für Schottland oder so oder dann eben für Saudi-Arabien.
Also, weil Saudi-Arabien ist ja auch schon in 3 Wochen, ne? Muss man ja auch sagen. Also.
Das kommt auch dazu. Ich meine, da kannst du vielleicht noch jemanden mit dazu schmeißen, dann lässt du noch mal einen LA Knight mit da rein, weißt du, aus Gründen, damit der auch was zu tun hat oder so, damit er auch den Paycheck in Saudi-Arabien mitnimmt oder so.
Seien gegönnt.
Ja. Von daher, ja, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie du es dann eben noch ein bisschen länger ziehen kannst. Ja, also wir sind ja relativ klar mit unseren Tipps, lieber Kai. Hype-Level aktuell?
Aufs Event geht's so, bin ich ehrlich, aber dadurch, dass wir das streamen, ist er schon sehr hoch, weil darauf freue ich mich jedes Mal. Also auch da, ne, es war ja immer sehr verrufen und es ist halt auch immer noch moralisch verrufen, da haben wir schon auch mehrere Podcasts zu gemacht, zu den Saudi-Events, aber ich freue mich jetzt auch jedes Mal, wenn so ein Saudi-Event ist, weil ich weiß, das kann man im Stream gucken.
Ja, und dass man sich die Ohren um die Nächte schlagen muss.
Genau,
die Nächte so, ja, um die Ohren schlagen muss. Genau das. Ja, und deswegen ist es halt sehr schön, dass die WWE da häufiger jetzt on Tour geht und solche Veranstaltungen macht. Bin ich auch komplett bei ihr, trotz des bitteren Beigeschmacks, den eben die Saudi-Shows mitbringen. Haben wir schon oft genug gesagt. Aber jetzt sind wir in Frankreich. Das ist was Schönes. Ich habe Verwandtschaft in Frankreich. Ich weiß gar nicht, ob die auch schauen. Das wäre halt witzig eigentlich. Muss ich mal fragen.
Die sind da. Die sind ringside.
die mögen kein Wrestling. Das ist halt das Problem.
Die brechen sich erst die Schulter, binden sich dann den Arm ab und gehen dann ringside chanten.
Mit dem kaputten Arm.
Ja. Der wird dann so, yeah. Guck mal, Cody, ich bin so wie du.
Wer hat sich nochmal den, war das Bart, der sich den Arm gebrochen hat, oder war es Lisa? Das war auch Bart, der sich mal den Arm gebrochen hat und mal so.
Ich meine, ja.
Ist egal. Also, nochmal hier zum Prozedere, ne? Samstag seid ihr alle dabei. Alle, die das hier hören, kommen Samstagabend 18:30 Uhr.
18:30 Uhr.
Geht's los, genau. Abends zur besten Fernsehzeit seid ihr alle dabei und feuert uns an, habt Spaß mit uns. Macht euch vielleicht vorher noch was zu essen, ein paar Chips bereit, Popcorn, was auch immer ihr gerne habt. Vielleicht was Französisches, vielleicht ein paar Froschschenkel mit dazu.
Käse.
Käse, Baguette. Genau, ein Baguette, ein bisschen Wein.
Crepe. Macht noch ein Crepe nebenbei.
Oh, geil, ein Crepe.
Ja. Aber wir haben mal, ne?
Ja, Crepe ist geil. Ne, kommt vorbei, kommt rum, dann gibt's mit uns zusammen den Livestream und am Tag drauf gibt's dann eben den Review-Podcast hier mit Kai und mir, den nehmen wir dann am Sonntagvormittag auf, dann habt ihr den auch hier pünktlich in eurem Podcast-Feed, also nicht unseren YouTube-Kanal vergessen, seid dabei. Das wird wieder eine Menge Spaß werden und ich freue mich auch schon darauf, mit euch abzuhängen und Wrestling zu schauen. Und Kai, damit sind wir da eigentlich auch schon durch hier, oder?
Ja, haben wir's.
Haben wir's. Wir hören uns am Samstag wieder. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanal-Mitgliedschaften. Wir haben das Draft-Special, wir haben das Magazin noch auf Lager. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann eben den großen Stream am Samstag. Den gibt's kostenlos für alle. Seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.